noch ein Lied gesungen, um mich auf die Predigt einzustimmen. Ich war zum Glück gerade fertig. Das hättet ihr noch mitmachen müssen. Ja, ich stand hier gerade so im Lobpreis, und also im ersten Lied natürlich, und erinnerte mich an die Worte unseres Herrn, die in dem Bibelbuch stehen, das du noch nicht gelesen hast. Nämlich, die Gemeinde ist kein Schulbus. Im Schulbus sitzen die coolen Leute hinten, in der Gemeinde sitzen die coolen Leute vorne. Und deswegen wollte ich euch wenigstens Gelegenheit geben, nochmal etwas aufzurücken. Wir haben hier vorne jetzt ja 4 leere Reihen. Und also es wäre jetzt eine Möglichkeit, eure Coolheit unter Beweis zu stellen, indem ihr einfach vorrückt. Yeah. Würde ich überhaupt gerne auch mal noch so ein Buch in die Bibel einfügen. Könnten mir noch mehr Sachen einfallen, aber ich glaube, das ist unbiblisch. Ich bin gebeten worden, nochmal mit uns als Gemeinde zu beten. Dem komme ich tatsächlich jetzt auch mal nach. So machen wir nicht so oft, aber jetzt schon das zweite Mal innerhalb von 3 Wochen oder so. Und zwar hat mir der Dominik eine E-Mail geschrieben. Der war im, ich weiß nicht mehr genau wann, also es muss irgendwann im Sommer gewesen sein, ein paar Mal mit dem Bento hier. Da ging es ihm noch ziemlich schlecht. Mittlerweile ist er Christ geworden, hat sich dann irgendwie bei uns bedankt, irgendwie, dass wir eben auch dran mitgearbeitet haben, dass er Jesus kennengelernt hat, und hat mich mal gebeten, vielleicht mit uns allen irgendwie zusammen dafür zu beten, dass er seine Schule packt und dass er es dann irgendwie auch hinkriegt, irgendwie, dass ich halt seinen weiteren Lebensweg vernünftig, sinnvoll irgendwie zu bestimmen, und dass er mal in richtig gutes, geistliches und normal menschliches Fahrwasser reinkommt und da Vergangenheit hinter sich lassen kann und eine gute Zukunft hat. Und das würde ich gerne mal eben machen, auch nur kurz, 1-2 Minuten, machen wir. Ja, Jesus, vielen Dank für Dominik. Danke, dass wir ihn kennengelernt haben. Gott, danke, dass er dich kennengelernt hat. Das ist noch viel wichtiger. Gott, und wir bitten dich einfach, dass du ihn bewahrst auf seinem weiteren Lebensweg. Bitten dich, dass er mit seiner Schule gut klarkommt, dass er einen guten Abschluss macht und dass er danach auch einen ordentlichen Job findet und dass einfach wie das Leben, das vor ihm liegt, besser ist als das Leben, das hinter ihm liegt. Aber Jesus, danke, dass das immer noch passiert, dass Leute Christen werden und dich annehmen und einfach merken, dass es einen Gott gibt. Ja, und das wäre echt super, irgendwie, wenn er das jetzt auch noch weiter merken würde, dass er einfach unter deinem Segen steht, wie das jetzt anders ist als früher in der Zeit, wo er dich nicht kennengelernt hat. Und jetzt einfach auch Dinge mal etwas glatter und besser laufen, als das früher der Fall gewesen ist. In Jesu Namen. Amen. Ja, Freunde, heute ist, ihr müsst nach vorne kommen heute. Das ist einfach so. Wir haben gerade schon mit einer Bibelstelle darüber angefangen. Ich beweise euch das später. Aber hinten sitzen geht gerade gar nicht. Wir haben jetzt einige Male schon über unseren Herrn Jesus Christus gesprochen. Heute ist der 6. Teil der Predigtreihe über Jesus. Und so langsam nähert es sich auch dem Ende. Das heißt, heute ist der vorletzte Teil. Es gibt dann nächste Woche noch einen und dann haben wir alles über Jesus gesagt, was man darüber sagen kann. Das stimmt natürlich so nicht, aber auf jeden Fall haben wir einiges darüber gesagt. Wir haben ganz vorne angefangen, nämlich noch nicht mal bei den Evangelien, sondern vor den Evangelien im Alten Testament und haben darüber gesprochen, was es für Bilder gab im Alten Testament, wie die auf Jesus hin ausgelegt werden können, wie der Geist Gottes irgendwie schon Jahrhunderte bevor Jesus als Mensch geboren worden ist, prophetisch darüber gesprochen hat, wie der Messias auszusehen hat und was in seinem Leben passieren muss. Wir haben danach über die Evangelien selber gesprochen, darüber, dass Jesus geboren worden ist als Sohn einer Jungfrau, was er auf dieser Welt getan hat, wie er gelebt hat, was ihn ausgezeichnet hat gegenüber anderen Menschen. Wir haben über seine Lehre geredet und über das, was ihm so am wichtigsten war, was er den Menschen rüberbringen wollte, ein bisschen sogar darüber, wie er es rübergebracht hat. Und zuletzt haben wir gesprochen über seinen Tod am Kreuz und über seine Auferstehung. Und jetzt könnte man ja eigentlich sagen, okay, jetzt sind wir am Ende damit. Wir haben die Enden der Evangelien uns angeguckt und das sind ja so die biografischen Schriften über Jesus Christus. Und dann könnte man ja sagen, okay, das war's jetzt. Jesus ist gestorben und er ist auferstanden. Und dann fängt jetzt die Apostelgeschichte an und wir sind irgendwie mit allem durch, was man über Jesus so aus der Bibel herausfinden kann. Das stimmt aber nicht, sondern eigentlich fängt jetzt das an, was für uns am allerinteressantesten ist. Und ich hoffe irgendwie, dass ich das auf eine Weise rüberbringen kann, irgendwie, dass ihr mich nicht missversteht. Also ich finde es extrem wichtig, irgendwie über Jesus in den Evangelien zu lesen. Denn was Jesus da offenbart hat von Gott, ist die Gotteserkenntnis, die wir haben können. Jesus hat an einer Stelle mit einem seiner Jünger geredet und er sagt, hey Meister, zeig uns den Vater. Und Jesus sagt zu ihm, wie kannst du mich bitten, euch den Vater zu zeigen, wo wir doch schon so lange unterwegs sind. Und wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Das heißt also, alles, was du über Gott wissen musst, irgendwie das kannst du in Jesus Christus finden. Er hat das ganz deutlich rübergebracht. Und deswegen ist es super wichtig, sich mit Jesus in den Evangelien zu beschäftigen. Auf der anderen Seite leben wir aber nicht 100% mit dem Jesus aus den Evangelien. Jesus ist auferstanden, er ist jetzt nicht mehr in körperlicher Gestalt hier auf der Erde, sondern er ist bei Gott im Himmel, er ist jetzt schon in der Herrlichkeit, er wird irgendwann in Herrlichkeit kommen. Wir haben noch nicht mal alle Offenbarung über Jesus. Und der Jesus, mit dem wir jetzt leben, ist an vielen Punkten anders als der Jesus, mit dem die Jünger unterwegs gewesen sind. Und deswegen möchte ich versuchen, so ein bisschen was zu erzählen über diesen Jesus, der heute in unserem Herzen lebt und der jetzt mit uns am Start ist. Und wir gehen jetzt eben nicht mehr in die Evangelien, sondern ein bisschen in die Apostelgeschichte und nachher dann nochmal einiges in die Offenbarung, wo dann nochmal gezeigt ist, wie dieser Jesus jetzt lebt. Und ich meine irgendwie, dass es für uns fast wichtiger ist, diese Offenbarung Gottes zu bekommen, als die Offenbarung, die wir aus den Evangelien kennen. Das, was wir an Jesus in den Evangelien sehen, das ist das Fundament, aber wir können darauf aufbauen und es ist wichtig, dass wir jetzt mit diesem auferstandenen Jesus kennenlernen und dass wir verstehen, wer dieser Jesus ist und wer er in unserem Leben ist. Wir haben ganz oft das Problem, dass wir festgefügte Gottesbilder haben. Ich meine, jeder hat ein Bild von Gott, das ist erstmal irgendwie keine Katastrophe, ist eine ganz normale Sache. Du liest etwas in der Bibel, du machst irgendwelche Erfahrungen, du redest mit anderen Christen und hörst, wie die Gott erlebt haben. Und mit der Zeit bildet sich daraus ein Bild von Gott und man sagt, ja, Jesus ist so und so, so ist er mir begegnet und so ist er. Das kann man psychologisch überhaupt nicht umgehen. Es ist vollkommen normal, irgendwie, dass man ein Gottesbild hat. Auf der anderen Seite ist ein Gottesbild aber auch eine Sache, die brandgefährlich ist. Denn wenn du irgendwann zu der Überzeugung kommst, dass Gott genau so ist wie dein Gottesbild, dann kann Gott dich nicht mehr überraschen. Dann kannst du keine weitere Offenbarung mehr von Gott empfangen, weil du alles, wie was passieren wird, immer durch die Brille deiner bisherigen Erfahrung sehen wirst. Und du bist nicht mehr in der Lage, dich vorurteilsfrei auf etwas einzulassen, was Gott macht. Und du wirst immer bei der Offenbarung stehen bleiben, die du jetzt hast. Davor warnt die Bibel eindringlich, schon in den 10 Geboten. Da heißt es, du sollst dir kein Bildnis machen und sagt noch nicht mal nur von Gott, sondern irgendwie eigentlich sogar von Menschen, von allem anderen auch. Und wie es heißt auch von dem, was auf der Erde, unter der Erde und überall sonst ist. Du sollst dir kein Bildnis davon machen und sollst dich nicht vor ihm niederwerfen und es nicht anbeten. Heißt also, auf Gott bezogen, du sollst dir kein Bild von Gott machen, das du anbetest. Und es kann passieren, dass wenn du sagst, dass Gott so oder so ist, dass du nicht mehr wirklich Gott anbetest, sondern du betest das Bild an, das du von Gott hast. Du bist so überzeugt davon, dass Gott so ist, dass du sagst, dieses Bild, was ich jetzt habe, das ist Gott. Und das ist der Punkt, wo es echt gefährlich ist. Es muss einfach eine Flexibilität da sein, dass man weiß, irgendwie, dass das Bild, das wir von Gott haben, nicht hundertprozentig komplett ist und dass Gott irgendwie immer noch irgendwie etwas drauflegen kann und immer noch eine andere Offenbarung geben kann, sodass wir nicht irgendwie das anbeten, was wir meinen, was Gott ist, sondern dass wir Gott hinter unseren Bildern anbeten. Gibt einen ganz berühmten deutschen Theologen, der ist auch wirklich klasse. Also wenn ihr euch mal mit harter Theologie beschäftigen wollt, dann kann ich euch den empfehlen. Heißt Karl Barth. Und Karl Barth hat irgendwie ganz viel ausgelegt. Sein berühmtestes Buch ist eine Auslegung zum Römerbrief. Und Karl Barth hat immer gesagt, Gott ist Gott. Und das klingt irgendwie auf den ersten Blick so ein bisschen platt, weil man irgendwie erwartet, dass er sagen würde, Gott ist lieb, Gott ist schön, Gott ist großartig. Aber im Grunde genommen ist das eine ganz weise Ansicht, die er hatte. Er hat nämlich gesagt, man kann nicht sagen, was Gott ist, sondern man kann eigentlich nur sagen, Gott ist Gott. Gott ist so, wie er mir begegnet, aber er kann auch immer noch mal komplett anders sein, als er mir begegnet. Und deswegen ist es weise, nicht zu sagen, dass wir Gott in der Tasche haben und verstanden haben, wer er ist, sondern immer noch diesen Faktor zuzulassen, dass er Gott ist und dass er vielleicht noch mal auf eine ganz andere Weise sich zeigt, als wir das erlebt haben. Wie gefährlich so Gottesbilder sind, sieht man, meine ich, am besten im Neuen Testament, nämlich bei den Pharisäern. Das waren die Leute, die eigentlich am besten hätten wissen müssen, dass Jesus der Messias ist. Denn die haben die Heiligen Schriften studiert und auswendig gelernt und ausgelegt und kannten alle Auslegungen dazu und waren echt richtig darin bewandert. Und da das Alte Testament ja irgendwie ganz viel von Jesus handelt, hätte man eigentlich davon ausgehen müssen, dass die Pharisäer die ersten Leute wären, die Jesus als den Messias erkennen. Und tatsächlich waren es dann blöderweise die Letzten. Weil sie nämlich so ein starkes Bild vom Messias hatten, dass sie Jesus nicht erkannt haben, als er ganz anders gekommen ist, als sie sich das vorgestellt haben. Für die Pharisäer war das ganz klar, wie wenn der Messias kommt, dann wird er aufräumen. Der wird erstmal die Römer aus Israel vertreiben, dann wird er wahrscheinlich jede staatliche Organisation absetzen und er wird dafür sorgen, dass es nur noch das Gottesreich auf der Erde gibt. Und deswegen hat man sich damals vorgestellt, dass der Messias mit einer Armee kommen wird, dass er militärisch drauf sein wird, dass er einfach auch ein politischer Herrscher sein wird ein Stück weit. Die ganze Literatur, die es damals gegeben hat über den Messias, war total bluttriefend, also das war echt unglaublich. Man hatte ganz deutlich die Vorstellung, wie dass der Messias erstmal jede Menge Leute töten wird und dann halt die Gottesherrschaft einrichten wird. Und als Jesus dann kam und nicht als Richter kam, sondern als Retter und kein Schwert dabei hatte und auch überhaupt nicht militant war, da war für die ganzen Pharisäer der Fall klar, das kann nicht der Messias sein. Und letzten Endes haben sie nicht mehr auf den Messias gewartet, sondern sie haben auf jemanden gewartet, der ihre Vorstellungen vom Messias erfüllt. Und das hat nicht funktioniert und das ist die große Warnung eigentlich für uns, dass die Leute, die auf das stärkste Bild wie von Gott haben und am meisten Ahnung davon haben sollten, dass die das verpassen, was Gott tut, weil Gott anders ist, als sie sich das vorstellen. Und das hast du bei jeder Erweckung und bei jedem, was Gott neu macht, sind es immer irgendwie gerade die frommen Leute, die dann irgendwie daneben stehen und sagen, das kann nicht von Gott sein. So etwas würde Gott niemals tun. Ich meine, wir hatten das früher ja als Jesus-Freak selber, dass dann vom Freakstock irgendwelche Leute gestanden haben und Flyer verteilt haben darüber, dass Gott nicht irgendwie durch Rockmusik wirken kann und durch Leute wie uns halt sowieso nicht irgendwie und dass wir alles überhaupt keine richtigen Christen wären und dass man wieder verwarnen muss. Und eigentlich hätte man denken müssen, ja, die Leute hätten es doch verstehen müssen. Aber ihr Bild davon, was Gott macht und was Gott nicht macht, war so stark, dass sie nicht erkannt haben, dass es echt eine göttliche Bewegung ist. Und deswegen, Freunde, seid echt vorsichtig damit. Also wenn ihr eure Bilder von Gott habt, gewöhnt euch nicht an zu sagen, Gott macht das nicht so oder Gott macht das nur so, sondern seid offen dafür, dass Gott vielleicht auf eine ganz andere Weise sich zeigt und dass Gott immer größer ist als die Bilder, die wir von ihm haben und dass wir versuchen wollen, nicht unsere Bilder anzubeten, sondern weiterhin Gott anzubeten und zu wissen, dass er größer ist als alles, was wir je von ihm erfahren haben. Ich meine, dass es so von den Evangelien her drei Gottesbilder gibt, also drei Bildervorstellungen von Jesus gibt, die sich am meisten in den christlichen Köpfen festgesetzt haben. bin sicher, dass es noch viel, viel mehr gibt, aber so, das waren so die drei, wo ich dann beim Nachdenken gedacht habe, ja, das ist das, was ich am allermeisten höre und was man am allermeisten auch in der Literatur sieht. Das erste ist das Bild vom Christkind. Ich das jetzt, ja, hier mit Bildern gemacht. Das sind so diese typischen Darstellungen, die man ganz oft im katholischen Bereich sieht, aber die es auch im protestantischen Bereich gibt, nämlich wo die Mutter Gottes das kleine Jesuskind auf dem Arm hat. Beide sind in Pastellfarben gemalt, meistens so rosa und blau oder diesmal ein bisschen dunkler. Man kann erkennen, dass beide heilig sind, weil sie fast in jeder Darstellung auch so einen Heiligenschein haben, so diesen Strahlenkranz um ihrem Kopf. Und das ist eine Vorstellung, die viele Christen von Jesus haben, nämlich er ist das Christkind. Das ist das, was selbst die Heiden immer wieder singen, irgendwie jedes Jahr Weihnachten, wie kriege ich euch das kalte Gruseln, wenn dann wieder kommt, alle Jahre wieder, kommt das Christuskind auf die Erde nieder, wo die Menschen sind. Also ganz schrecklich, so als ob Gott die ganze Zeit nicht da wäre und es gibt Jesus das ganze Jahr über nicht, aber dann am 24.12. jeden Jahres kommt auf einmal das Christuskind wieder auf die Erde und wir sehen es im Krippenspiel in der Krippe liegen. Und das Bild ist richtig, ne? Das ist hundertprozentig biblisch. Jesus ist als Mensch geboren worden durch die Jungfrau Maria. Es ist eine für mich sehr tiefes Bild eigentlich für das, was Gott ist. Nämlich so dieser Gedanke, dass Gott selber irgendwie mal schutzlos in einer Menschenhülle gelebt hat, dass er davon abhängig war, dass seine Zieheltern Maria und Josef irgendwie gut zu ihm waren, dass er sich der Gefahr ausgesetzt hat, irgendwie, dass man ihn hätte hinfallen lassen oder misshandeln oder sonst irgendetwas mit ihm anstellen könnte, finde ich eine der tiefsten Sachen überhaupt. Also da, wenn ich drüber nachdenke, was ja nicht nur Weihnachten passiert, also finde ich das total abgefahren, dass Jesus die Herrlichkeit im Himmel verlassen hat, das, wo wir alle hinwollen und dann in einer menschlichen Form geboren worden ist und als Kind ganz normal aufgewachsen ist und wie erzogen worden ist von seinen Eltern. Aber das finde ich total abgefahren, wie das ist so ein Demutserweis Gottes und da geht fast nichts anderes drüber, was wir an Gottes Offenbarung haben. Aber auf der anderen Seite hat das Bild auch echt Grenzen. Denn wenn das alles ist, was du von Jesus weißt, dass er alle Jahre wiederkommt und ein Kind ist, dann ist das extrem wenig. Denn Jesus ist kein Kind geblieben, zum Glück. Und die Sachen, die uns an ihm am allermeisten fasziniert haben, die sind nicht während seiner Kindheit passiert. Über seine Kindheit wissen wir fast gar nichts. Da gibt es gerade mal diese Stelle, wo er im Tempel dargestellt wird und dann über ihn prophetisch gedient wird. Aber das ist eigentlich auch alles. Und das, was uns an Jesus fasziniert und beeindruckt, das sind diese 3 Jahre, wo er durch die Welt gezogen ist und gepredigt hat und Wunder getan hat. Also da zeigt sich Jesu Herrlichkeit viel mehr, als er Kind gewesen ist. Und wenn deine Gottesoffenbarung nicht darüber hinausgeht, dass Gott mal ein kleines Kind gewesen ist, dann wirst du niemals den heftigen Jesus kennenlernen, den er in diesen 3 Jahren gewesen ist. Dann wirst du niemals irgendwie den Jesus kennenlernen, der am Kreuz für deine Sünde gestorben ist. Dann wirst du die meiste Offenbarung, die wir über Jesus haben, nicht verstehen. Und deswegen bleib nicht an diesem Bild hängen, sondern lass deinen Jesus auch noch groß werden und erwachsen werden. Dann kommt das zweite Bild. Das ist Jesus als der Hirte. Gibt schon in der Bibel im Alten Testament, Psalm 23 redet schon davon, dass Gott unser Hirte ist und dass wir als seine Schafherde ihm nachfolgen, dass er für uns sorgt, uns auf uns aufpasst und uns beschützt. Und Jesus hat dann selber dieses Bild aufgegriffen im Neuen Testament, hauptsächlich in Johannes 10. Und bringt da ganz viel Symbolik rein, ne? Dass er der gute Hirte ist, der sein Leben für die Schafe lässt. Dass er die 99 Schafe alleine lässt, um das eine Schaf wiederzuholen, das verloren gegangen ist. Dass er seine Schafe darauf trainiert, dass sie seine Stimme hören und nur ihm folgen und nicht den ganzen Stimmen in der Welt. Also ist echt ein hammertiefes Bild, das Bild vom Schafhirten. Auf der anderen Seite geht es zumindest mir so, und ich weiß nicht, vielleicht empfindet ihr das anders, aber ich finde, dieses Bild vom Schafhirten ist immer absolut harmlos. So, der Schafhirte ist für mich immer irgendwie so ein Hippie-Typ. wie man es auch da sieht. Er ist entweder barfuß oder hat Birkenstock-Sandalen an. Er hat meistens lange Haare und einen Bart und hat irgendwie so einen lieben Blick, als ob er kein Besserchen trüben könnte. Und so ist dieser Jesus, den man sich oft vorstellt, eigentlich ein harmloser Jesus. Und ich frage mich dann, warum hätte irgendjemand sich die Mühe machen sollen, einen solchen Jesus zu kreuzigen? Wie kann das Römische Reich Angst gehabt haben vor jemandem, der so auftritt? Wie konnten die Pharisäer Sorge haben, dass dieser Jesus irgendetwas in ihrem Volk bewirken wird, wenn er einfach nur irgendwie dieser entspannte Typ gewesen wäre, der kein Wässerchen trüben konnte und nur lieb war? Und so glaube ich, dass diese Offenbarung auch wirklich Grenzen hat. Und dass es auch einen Jesus gibt, der über dieses Bild hinausgeht. Nämlich den Jesus, der den Sturm gestillt hat. Den Jesus, vor dem die Gezeiten Angst hatten, vor dem der Wind Angst hatte. Der Jesus, der sich trefflich mit Pharisäern, Sadduzäern und allen anderen streiten konnten, der im Streitgespräch immer seinen Mann gestanden hat, mit der er Werte hatte, für die er eingestanden ist und der nicht nur lieb und nett war. Und ich fürchte, dass manches Mal irgendwie die Christen echt unter diesem Bild von Jesus leiden. Dass es nämlich dann das Bild ist, dass Christen immer lieb und nett zu sein haben und immer irgendwie diese harmlosen, naiven Leute sein sollen, die alles glauben und bloß keinem auf die Füße treten. Aber wenn wir den Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, erfüllen wollen, dann werden wir nicht drum rumkommen, auf manche Füße draufzutreten. Und dann wird es auch nicht ohne Konflikt gehen. Und dann heißt das auch manchmal, dass Liebe sich in Härte darstellen muss und dass wir nicht einfach nur mit dem Hippie-Image rumlaufen können, sondern dass wir auch unseren Mann stehen müssen. Das dritte Bild und das letzte, was ich euch vorstellen möchte, ist eigentlich das Bild, das mich selber am allermeisten prägt und fasziniert. Es ist Jesus als der leidende Gottesknecht. Gibt in nahezu jeder Kirche, die ich kenne, so einen Kreuzweg, wo der ganze Leidensweg Jesu dargestellt wird, von der Verhaftung oder vom Verhör durch Pilatus bis hin dann zur Kreuzigung und zur Auferstehung. Und das ist dann entweder ein Buntglas in den Fenstern oder es sind Bilder, die dann gemalt an der Wand hängen oder Reliefs oder halt irgendwelche bildlichen Darstellungen davon, wie Jesus gelitten hat. Und das Ganze hat einen guten, tiefen Zweck. Ich habe mich als Kind echt immer total darüber gewundert. Also ich musste in ganz viele Kirchen rein, weil meine Eltern kulturell sehr begeistert sind. Und deswegen habe ich also ungefähr alle Kirchen und Dome in Deutschland gesehen. Kann mich an keinen mehr erinnern, so, aber ich habe die alle gesehen. Und ich habe mich immer gewundert, irgendwie, warum das alles so düster sein muss da und warum irgendwie immer diese leidenden Leute da und immer überall Dornkronen und Blut und alles Mögliche. Also das hat mir nicht gefallen. Und erst später, als ich dann mit Jesus gelebt habe, habe ich verstanden, dass das echt einen Sinn hat. Nämlich es hilft den Gläubigen, sich darauf auszurichten, was Jesus für uns getan hat. Man sitzt da, guckt sich die Bilder an und meditiert darüber und kommt dann irgendwann zu dem Schluss, ja, das hat Jesus für mich getan. Und es bringt Dankbarkeit. Deswegen habe ich auch auf meinem Schreibtisch steht ein Kruzifix. Also nicht nur ein leeres Kreuz, sondern ein Kreuz mit dem Korpus irgendwie noch dran. Und so manchmal, wenn es mir schlecht geht, dann gucke ich es mir an und freue mich wieder darüber, dass Jesus das für mich gemacht hat und dass es deswegen eine Hoffnung gibt. Also es ist echt eine total tiefe Offenbarung Gottes, dieser leidende Gottesknecht. Aber wiederum auf der anderen Seite ist dieses Bild über lange Jahrhunderte echt übertrieben worden. Und es gibt so viele christliche Bewegungen, die gesagt haben, dass wir Jesus dann am ähnlichsten sind, wenn es uns am schlechtesten geht. Und dass christliches Leben eigentlich nur ist, dass wir die Leiden Jesu an unserem Körper vervollständigen und dass wir ja nur darauf achten sollen, dass es uns nicht so gut geht und wir keinen Spaß im Leben haben und es uns eigentlich richtig schlecht gehen sollte, dann kann man Gott am meisten an uns erkennen. Und ich sage das mit echtem Respekt, irgendwie, weil so viele von den Leuten das, die ich gelesen habe, gerade aus dem Mittelalter, waren echt tief religiöse Leute, die absolut irgendwie sich bemüht haben, Jesus-mäßig zu leben, aber es eben auf eine Weise getan haben, die wir heute für völlig absurd halten. Also wenn Leute sich da irgendwie selber geißeln, nackt in Schnee legen oder sonstige Sachen machen, weil sie meinen, dass sie durch Leiden irgendwie vollkommener werden und Jesus irgendwie mehr widerspiegeln, dann ist das eine Sache, die wir heute völlig falsch finden. Und das mit Recht, denn es ist völlig falsch. Egal wie gut die religiöse Motivation dahinter ist, es ist total falsch. Denn Jesus ist nicht nur dafür gestorben, um uns ein Vorbild darin zu geben, was wir jetzt auch machen sollen. Und es zeigt sich nicht nur die Nachfolge darin, dass es uns möglichst schlecht geht, sondern Jesus ist für unsere Erlösung gestorben. Und deswegen verherrlichen wir ihn nicht darin, dass es uns möglichst schlecht geht, sondern wir verherrlichen ihn dadurch, dass wir die Erlösung, für die er gestorben ist, annehmen. Und ich meine, dass man es auch überall im Neuen Testament sieht. Die Leute haben sich nicht gefreut, wenn sie Kranke gesehen haben. Sie haben sich gefreut, wenn Jesus Kranke geheilt hat. Oder im Fall von Lazarus dann sogar mal jemand von den Toten auferweckt hat. Das waren dann immer richtig Gründe dafür, Gott anzubeten. Aber als er tot war, hat sich keiner gefreut und hat keiner gesagt, ja, der ist jetzt Gott irgendwie total ähnlich geworden. Sondern als das Wunder passiert ist, da war's. Also hat auch dieses Bild Grenzen und es ist gut, sich da rein zu versenken, es ist gut, Dankbarkeit mir darüber zu empfinden, was Jesus für uns getan hat, aber bitte bleibt nicht dabei stehen und meinen, dass das christliches Leben ist, das wäre total falsch oder das ist definitiv nicht wahr. Okay, danke, jetzt kommt kein weiteres Bild mehr. Es gibt noch viele andere Bilder und ich glaube, bei jedem Bild könnte ich euch zeigen, dass es was Wahres hat und dass es gut ist, diese Offenbarung zu haben, dass es aber auch eben seine Grenzen hat und dass es eine andere Offenbarung ausklammert. Und das Prinzip ist eigentlich immer das gleiche, egal wie viele Bilder wir uns angucken. Nämlich es ist gut, diese Offenbarung zu haben, es ist gut, auch möglichst viele weitere zu haben. Aber trotzdem, bleib nicht dabei stehen. Bete nicht das Bild an, das du von Gott hast. Bete nicht den leidenden Gottesknecht an, sondern bete Jesus weiter an. Und sei offen dafür, dass es dir nochmal ganz anders zeigt. Es gibt ein Bild von Jesus, das wir noch nicht haben, was einfach daran liegt, dass es noch nicht passiert ist. Deswegen gibt es auch keine wirklich seriösen Darstellungen davon. Man konnte sich noch nicht so richtig gut damit auseinandersetzen. Aber es gibt eine Offenbarung Jesu, die noch aussteht, von der sowohl das Alte als auch das Neue Testament deutlich berichten, die aber noch nicht passiert ist. Nämlich die Wiederkunft Jesu oder das zweite Kommen, sagen manche Leute dazu auch. Also es wird eine Zeit kommen, wo Jesus wiederkommt. Und das wird völlig anders sein als beim ersten Mal. Beim ersten Mal ist er als Retter gekommen, beim zweiten Mal wird er als Richter kommen. Beim ersten Mal ist er in Demut gekommen, beim zweiten Mal wird er mit allem Pomp und Herrlichkeit kommen und wird die Prophezeiungen erfüllen, die noch ausstehen. Wir haben schon darüber geredet, es gibt ungefähr 300 irgendwas messianische Prophezeiungen im Alten Testament, die super genau waren, seinen Geburtsort vorausgesagt haben und so weiter und so weiter. Und das ist eine Sache, die uns völlig fasziniert. Gerade irgendwie, wenn Christen mit Juden reden, irgendwie ist es seit 2000 Jahren so, dass wir versuchen, aus dem Alten Testament Jesus zu beweisen. Das hat Paulus gemacht im Neuen Testament. Die Juden in Beröa haben die Schriften durchgeblättert und haben versucht herauszufinden, ob es sich wirklich so verhält. Es gibt jede Menge kirchengeschichtliche Dokumente schon aus dem ersten Jahrhundert, irgendwie, wo es darum geht, irgendwie zu zeigen, dass Jesus im Alten Testament vorausgesagt worden ist und dass er das erfüllt hat. Und es ist auch echt gegen jede statistische Wahrscheinlichkeit, dass jemand zufällig 300 so und so viele Prophezeiungen erfüllen kann. Das kann nicht sein. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass Jesus auch ganz viele Prophezeiungen nicht erfüllt hat. Ich weiß nicht, wie viele das sind. Die hat sich keiner die Mühe gemacht zu zählen. Aber so beim Durchblättern durchs Alte Testament könnte ich mir gut vorstellen, dass das auch ohne weiteres nochmal irgendwie 300 Prophezeiungen sind, die Jesus noch nicht erfüllt haben. Und das sind genau diese Prophezeiungen, an denen die Pharisäer gehangen haben. Nämlich die Prophezeiungen, die sagen, dass der Messias in Herrlichkeit kommt und ein ewiges Gottesreich aufbauen wird. Und Jesus hat selber gesagt, dass er kommen wird und das tun wird, aber das ist die Offenbarung, die noch ausbleibt. Und erst wenn das kommt, dann wird alles erfüllt sein, was im Alten Testament über Jesus steht. Steht in der Offenbarung genau so, da ist von den Engeln die Rede, irgendwie die das Gericht Gottes bringen und dann heißt es, der siebte Engel wird auftreten und seine Posaune blasen. Und dann wird Gottes Plan, dieses große Geheimnis, zur Vollendung kommen. Alles, was Gott seinen Dienern, den Propheten, angekündigt hat, wird dann erfüllt sein. Heißt also, es wird eine Zeit kommen, wo alle Prophezeiungen erfüllt sein werden, aber das ist noch nicht jetzt, sondern das ist, wenn Jesus wiederkommt. Was ist denn der hauptsächliche Name, den Jesus für sich benutzt hat, wenn er in den Evangelien über sich geredet hat, so der Name oder Titel? Genau, Sohn Gottes ist es leider nicht, Merp. sondern in den meisten Fällen, wenn Jesus über sich selber geredet hat, hat er gesagt, ich bin der Menschensohn. Sagt er insgesamt 82 Mal, nachdem ich mich Freitag mehrmals versprochen habe, gucke ich es jetzt lieber nochmal nach. Bei Matthäus, Markus, Lukas sagt das 69 Mal und in Johannes sagt er es dann irgendwie nochmal 13 Mal. Also 82 Mal, wenn er von sich gesprochen hat, sagt er, ich bin der Menschensohn oder der Sohn des Menschen. Das ist eine Bezeichnung, die direkt aus dem Alten Testament kommt und da ein paar Mal bei Hesekiel auftaucht, aber die wichtigste Referenz eigentlich im Alten Testament ist ein prophetisches Buch, nämlich das Buch Daniel, wo Daniel eben über den Messias redet und er nennt ihn immerfort Menschensohn. Und es gibt so Mitte 20 Stellen ungefähr, wo Jesus sich ganz eindeutig auf das Daniel-Buch bezieht. Und da gibt es nochmal wie 5 Stellen, wo er über sich als Menschensohn redet und nochmal deutlicher auf Daniel abhebt und auch darüber sagt, redet, dass er wiederkommen wird. Und ich lese euch mal eine Stelle vor, die bei Daniel echt typisch ist, die über den Menschensohn redet. Und ich glaube, das wird ziemlich deutlich machen, warum Jesus sich genauso bezeichnet hat. Ich sah in einem Gesicht in der Nacht und es kam einer mit den Wolken des Himmels, wie eines Menschen Sohn, und gelangte zu dem, der uralt war, das ist Gott, und wurde vor ihn gebracht. Der gab ihm Macht, Ehre und Reich, dass ihn alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und sie vergeht nicht, und sein Reich hat kein Ende. Also Jesus kommt vor Gott und er kommt wieder mit den Wolken des Himmels und er kommt mit dieser Macht und es wird kein Ende mehr haben und die Herrlichkeit Gottes wird auf dieser Welt aufgerichtet werden. Und Jesus hat das total bewusst gemacht und die Leute, die ihn damals gehört haben, denen ist das klar gewesen, worüber Jesus gesprochen hat. Denen ist klar gewesen, dass er nicht einfach nur sagt, so ja, Freund, ich bin Mensch, sondern dass er sich auf das Alte Testament bezogen hat. In seinem Prozess hat er dann auch mal Menschensohn zu sich selber gesagt und er hat den hohen Priester richtig wahnsinnig gemacht damit. Da heißt es, als Jesus schwieg, sagte der hohe Priester zu ihm, ich nehme dich vor dem lebendigen Gott unter Eid. Sag uns, bist du der Messias, der Sohn Gottes? Du selber hast es ausgesprochen, erwiderte Jesus. Und ich sage euch, von jetzt an werdet ihr den Menschensohn an der rechten Seite des Allmächtigen sitzen sehen und ihr werdet sehen, wie er auf den Wolken des Himmels kommt. Da zerriss der hohe Priester vor Empörung seine Klamotten und rief, das ist Gotteslästerung! Wozu brauchen wir jetzt noch Zeugen? Ihr habt ja selbst gehört, wie er Gott gelästert hat. Also er fragt Jesus, bist du der Sohn Gottes? Und Jesus sagt, ich bin der Menschensohn. Und der Pharisäer rastet total aus, weil er versteht, dass Jesus eigentlich genau das gesagt hat, nämlich ich bin der Gesalbte Gottes, ich bin der, der wiederkommen wird. Und dann ist das so schön, das sind so die Sachen, die mich an der Bibel echt total faszinieren und begeistern. Das liest man nicht so, wenn man das nur einmal oberflächlich liest, aber wenn man sich mal richtig tief damit auseinandersetzt, dann wirst du sehen, es gibt überall Querverweise und überall noch eine Geschichte, die eine andere erklärt und wo die Bibel sich gegenseitig stützt. Nämlich so ein paar Kapitel weiter in der Apostelgeschichte stirbt Stephanus als der erste christliche Märtyrer und er wird gesteinigt. Und während er gesteinigt wird, fängt auf einmal sein Gesicht an zu leuchten und er sieht, sagt, Freunde, ich sehe den Himmel offen und ich sehe den Menschensohn an der Rechten Gottes. Und dann werden die Leute, die ihn steinigen, auf einmal ganz kribbelig. Und es heißt da, dass sie sich die Ohren zuhielten beim Steinigen. Und sie haben es trotzdem irgendwie hingekriegt, obwohl sie beide Hände an den Ohren hatten, irgendwie noch mit den Füßen Steine zu werfen, sodass sie Stephanus dann schließlich doch noch tot gekriegt haben. Aber Stephanus hat genau das gesehen, was Jesus gesagt hat. Nämlich jetzt ist der Menschensohn schon zur Rechten Gottes. Und Gott hat einmal Stephanus diesen Schleier weggenommen und auf einmal irgendwie scheint selbst diese Steinigung für ihn nicht mehr das Problem gewesen zu sein. Und er sagt sogar irgendwie noch kurz vor seinem Tod, das können echt seine letzten Worte gewesen sein, sagt er noch, Gott rechne ihn diese Sünde nicht an. Also ich meine, das ist schon abgefahren, oder? Wenn da jemand gerade irgendwie dabei ist, dich zu steinigen irgendwie und du dann noch sagst, so ey, ist alles nicht so schlimm, ey, schwamm drüber, ich bin eh gleich irgendwie in der Herrlichkeit, ich Gott rechne ihn das nicht an, irgendwie so wild war das alles gar nicht. Und halt einfach nur irgendwie, weil er den Himmel offen gesehen hat und eine Realität gesehen hat, den keiner von den Menschen gesehen hat, die ihn gesteinigt haben. Hey, und das ist das, irgendwie, was unser Jesus jetzt ist. Bevor er auf den Wolken wiederkommen wird, ist er jetzt schon in der Herrlichkeit. Er ist jetzt schon zu Rechten Gottes. Und unsere menschlichen Augen sehen das nicht. Und wir sind in unserer geistlichen Sicht normalerweise eingeschränkt und sehen das deswegen auch nicht. Aber ich glaube, wenn Gott einfach den Vorhang wegmachen würde, dann würdest du genau das Gleiche sehen, was Stephanus gesehen hat. Nämlich Gottes Herrlichkeit und den Menschensohn zu Rechten Gottes. Wahrscheinlich wird dein Gesicht genauso leuchten. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wie sieht denn jetzt dieser Jesus aus? Also der Jesus, mit dem wir leben, ist der Jesus, der irgendwann mal wiederkommen wird. Das sollte uns schon eine gewisse Gewissheit in unser Leben geben, dass egal was hier passieren wird, das letzte Wort ist noch nicht gesprochen, irgendwann kommt Jesus wieder, Gott wird Schluss machen mit der Welt, die Welt wird zusammengerollt werden wie eine Buchrolle, heißt es in der Heiligen Schrift, und es wird keinen Platz mehr für sie gefunden werden vor dem Thron Gottes. Also dann geht's nochmal richtig los. Aber wie sieht dieser Jesus jetzt aus, irgendwie während wir hier reden und während er ja in Ewigkeit lebt? Was ist also jetzt irgendwie das Bild, das wir von ihm haben könnten? Und da ist das Deutlichste, was wir haben, kommt aus der Offenbarung. Und ich lese mal ein paar Verse vor aus Offenbarung 1. Also Johannes sitzt auf der Insel Patmos. Er hat gerade eine Hinrichtung überlebt. Man wollte ihn töten, es hat nicht funktioniert und dann haben sie ihn verbannt. Und jetzt ist er auf der Insel Patmos. Er ist in Sichtweise weite der Gemeinden, die er gegründet und betreut hat. Also ganz schlimme Situation. Er ist schon über 90, also schon auch am Ende seines Lebens und hat jetzt eine riesengroße Vision, wo Gott ihm den Himmel zeigt und die Zukunft und mehr Herrlichkeit, als er das eigentlich beschreiben kann. Und dann heißt es Folgendes: Ich wandte mich um, weil ich sehen wollte, wessen Stimme es war, die ich hörte und wer mit mir redete. Da sah ich 7 goldene Leuchter und mitten unter den Leuchtern jemand, der aussah wie der Menschensohn. Er war mit einem Gewand bekleidet, das ihm bis an die Füße reichte und trug ein breites goldenes Band um die Brust. Das Haar auf seinem Haupt war weiß, wie schneeweiße Wolle. Und seine Augen glichen lodernden Flammen. Seine Füße glänzten wie Golderz, das im Schmelzofen glüht. Und seine Stimme klang wie das Tosen einer mächtigen Brandung. In seiner rechten Hand hielt er 7 Sterne und aus seinem Mund kam ein scharfes, beidseitig geschliffenes Schwert. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne in ihrem vollen Glanz. Bei seinem Anblick fiel ich wie tot vor seinen Füßen nieder. Doch er legte seine rechte Hand auf mich und sagte: Du brauchst dich nicht zu fürchten. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, aber jetzt lebe ich in alle Ewigkeit und ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Und ich meine, hey, um euch darüber klar zu werden, was diese Offenbarung heißt, müsst ihr euch mal vorstellen, wer die bekommen hat. Es war Johannes, der 3 Jahre mit Jesus unterwegs war, der danach Jahrzehnte der Herrlichkeit und Kraft Gottes erlebt hat, der erlebt hat, dass das Christentum sich über das Römische Reich ausdehnt, der viele Märtyrergeschichten miterlebt hat, der gesehen hat, wie Gott eingegriffen hat, der Übernatürliches ohne Ende erlebt hat. Und es ist der Johannes, der am letzten Abendmahl noch wie so seinen Kopf an Jesu Brust gelegt hat und mit ihm gekuschelt hat. Und der in seinem Evangelium nur über sich redet als über den, der den Jesus geliebt hat. Also der eine Offenbarung der Liebe Gottes hatte, die man wahrscheinlich kaum toppen kann. Und der sieht jetzt Jesus und er ist irgendwie total baff. Und er sagt so Dinge wie: Ich sah jemanden, der sah aus wie der Menschensohn. Also der hat mich irgendwie an Jesus erinnert, aber so hundertprozentig sah der auch nicht so aus. Und er sieht etwas, das so herrlich ist, dass er irgendwie vor seinem Freund, mit dem er 3 Jahre unterwegs war, wie tot zu seinen Füßen niederfällt. Also der muss irgendwie etwas gesehen haben, was so herrlich war, dass es alles in den Schatten gestellt hat, was er jemals an Herrlichkeit in seinem Leben vorher von Jesus gesehen hat. Und er war dabei irgendwie auf dem Berg der Verklärung, ne, wo auf einmal Jesus angefangen hat, weiß zu strahlen und man die Herrlichkeit an ihm gesehen hat. Und trotzdem ist er jetzt da im Himmel und er sieht etwas, was weitaus über das hinausgeht, was er jemals zu Lebzeiten vorher an Jesus erlebt hat. Und allein schon deshalb glaube ich, dass wir wirklich einen Vorteil haben gegenüber den Leuten, die damals mit Jesus unterwegs waren. Die haben eine Offenbarung von Jesus gehabt. Aber das, was wir an Offenbarung von Jesus haben können, geht weit über das hinaus. Ich glaube, dass es auch deshalb daran liegt, dass der Apostel Petrus über ein paar Schriften von Paulus sagt, dass man sie ganz schwer verstehen kann. Weil einfach Paulus, der Jesus nicht im Fleisch kennengelernt hat, etwas von Jesus verstanden hat, was die anderen Apostel nicht von ihm verstanden hatten, wo ihnen der Blick drauf versperrt war, weil sie Jesus irgendwie körperlich kennengelernt haben und Paulus konnte einfach dahinter blicken. Und das war für manche echt ganz schön schwer zu begreifen, was er irgendwie über Jesus verstanden hat. Ich meine, alles, was wir über Jesus wissen oder das meiste, wissen wir tatsächlich aus den Paulusbriefen und der hat Jesus nicht irgendwie körperlich kennengelernt. Wenn Paulus seine Briefe nicht geschrieben hätte, dann wüssten wir zwar, warum, dass Jesus gekreuzigt worden ist, aber wir wüssten noch nicht mal warum. Denn da steht irgendwie alles in den Paulusbriefen. Das hat er alles irgendwie später erfahren. Und was Johannes uns einfach zeigt, ist ein Jesus, der gewaltig ist, ne? Der das Gesicht so hell leuchtet wie die Sonne am Mittag. Da kann man irgendwie noch nicht mal reingucken. Also da muss man irgendwie durch einen schwarzen Filter durchgucken, um da noch ein bisschen was zu sehen. Und Jesus, der ganz schön groß ist, der 7 Sterne in seiner Hand hält. Jesus, wo ein Schwert aus dem Mund rauskommt, was bedeutet mir, dass er Gericht sprechen wird. Und einfach ein Jesus, der voller Herrlichkeit ist. Und natürlich ist das eine Chiffre. Also keine Sorge, wir werden nicht im Himmel ankommen und da läuft die ganze Zeit irgendwie ein so abenteuerlich aussehender Jesus rum, dass wir irgendwie alle Angst haben, in seine Nähe zu kommen, damit er uns nicht mit dem scharfen Schwert seines Mundes entzwei schneidet. Also das wird sicher nicht so sein. Vermute auch mir, dass einfach die Herrlichkeit, die wir haben werden, wenn wir im Himmel ankommen und verändert worden sind, auch so groß ist, dass man das dann aushalten kann und wahrscheinlich können wir Jesus dann auch ins Gesicht schauen. Aber was Johannes da gesehen hat, ist einfach etwas, was herrlicher ist als alles, was es auf dieser Welt gibt. Und ich glaube, dass Jesus Johannes wie gerade deshalb diese Offenbarung gegeben hat und auch den konkreten Auftrag gegeben hat, das aufzuschreiben, damit wir wissen, dass der Jesus, der in unserem Herzen ist, ganz schön groß ist. Und dass es nicht ein leidender Gottesknecht ist, dass es nicht irgendwie das Kind in der Krippe ist, sondern dass es der allmächtige Gott ist. Und wenn man mit so einer Offenbarung lebt, dann kann ich mir eigentlich nicht anders vorstellen, als dass das Leben sich verändert dadurch. Also wenn du weißt, irgendwie, dass nicht nur irgendwie der König in deinem Herzen lebt, sondern dass seine ganze Herrlichkeit und ein ganzes Königreich über dich umgibt und mit dir unterwegs ist, dann wird das irgendwas mit dir machen. Wir hatten letztes Mal schon darüber gesprochen, irgendwie, dass die Auferstehung oder die Begegnung mit dem Auferstandenen die Jünger von einem völlig verängstigten Haufen verändert hat in eine hyper effektive Evangelisationsschar. Und ich meine, dass Jesus da irgendwie bei Johannes irgendwie nochmal irgendwie eine Schippe drauflegt und zeigt, dass er so herrlich ist und das wird nochmal irgendwie neu motiviert haben, diesem Jesus nachzufolgen, egal durch welche Schwierigkeiten. Ich habe jetzt neulich nochmal so einen Bericht gelesen von einem Märtyrer, Polycarp war das, wenn ich mich recht erinnere. Das ist jetzt auch das Letzte, was ich sagen werde dazu. Der hat seine Verhandlung gehabt, war schon ein ganz alter Mann damals und war halt Gerichtsverhandlung, viele Leute waren dabei, viele Zeugen und man hat ihm die Möglichkeit gegeben, jetzt doch nochmal abzuschwören von seinem Glauben und zu sagen, dass er nicht mehr an Jesus glaubt und Jesus zu verfluchen, das war damals mir auch ganz schön hart, alles was man machen musste und dann hätte er dem Scheiterhaufen entgehen können. Also und der Typ steht da und sagt so, hey, wie könnte ich das machen? Ich lebe jetzt Jahrzehnte mit dem und er hat mir nur Gutes getan. Und dann scheint auf einmal irgendwie sowas wie so eine göttliche Vollmacht über ihn gekommen zu sein. Und er sagt so sinngemäß, ich fürchte dieses kleine Feuer nicht, aber ihr solltet die Strafe Gottes fürchten, wenn Gott kommt, um Gericht zu halten. Also der muss in so einer Realität, wie Gottes gelebt haben, dass es ihm total egal war, irgendwie, was die da mit ihm machen, weil er halt einfach wusste, ich bin auf der richtigen Seite. Ja, und wenn ihr Offenbarung lest, und möchte ich euch eigentlich auch darum bitten, echt, lest mal in der nächsten Zeit die Offenbarung, dann lest das mal nicht irgendwie mit dieser komischen christlichen Einstellung, die wir mittlerweile ganz oft zur Offenbarung haben, nämlich, dass man Angst hat vor dem, was die Endzeit bringt. Also viele Christen lesen Offenbarung und denken immer nur, ja, meine Güte, ich komme ins Gefängnis, ich werde gefoltert, irgendwie die schlimmsten Sachen passieren, die ich jemals in Horrorfilmen gesehen habe und wahrscheinlich mir nochmal mal 10, das wird alles mit mir passieren. Und man hat totale Angst. Aber eigentlich war die Offenbarung ein Trostbuch, steht auch ganz am Anfang. Eigentlich geht es in der Offenbarung darum zu zeigen, wie dass der Gott, mit dem wir leben, größer ist als alles, durch das wir vielleicht durch müssen. Und dass am Ende irgendwie steht, dass wir auf der richtigen Seite sind und dass Gott gewinnen wird. Und das ist die Offenbarung, die Johannes von Jesus gekriegt hat in diesem ersten Kapitel. Und das zieht sich danach durch. Die ganze Offenbarung redet darüber, wie herrlich Jesus ist. Er ist der Einzige, der das Buch des Lebens aufmachen kann. Ohne Ende Leute beten ihn da an. Es ist alles ein total heftiges Bild, was Johannes da gesehen hat. Und ich habe selber noch nicht gesehen. Ich würde total gerne auch mal eine Vision vom Himmel haben. Das stelle ich mir echt heftig vor. Mal so wie Johannes da durchgehen und das gläserne Meer vor dem Thron Gottes sehen und Engel, die groß sind und ach, die ganzen Sachen. Aber ich habe selber noch nicht gesehen, aber ich kann mir einfach vorstellen, wenn man das einmal gesehen hat, dann macht das was mit dem Leben. Und das ist die Realität, die jetzt schon da ist. Ob wir sie mit unseren Augen sehen oder nicht, aber das ist die Realität. Amen.